Willkommen zu einer neuen TagView Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben das Neueste aus der IFA oder die Vorberichte aus der IFA. Zum einen Acer, die ein allererstes 4K-aufnahmefähiges Smartphone bzw. Phablet vorgestellt haben. Dann das Galaxy Gear und das Galaxy Note 3 von Samsung wollen wir uns genauer anschauen. Dann haben wir Haiku Down Under 2013, das letzte Woche stattgefunden hat. KDE Connect, ein sehr, sehr interessantes Tool, um Android mit eurer KDE, mit eurem KDE zu verbinden. Dann, glaube ich, der Deal der Woche oder der Tote der Woche, je nachdem, wie man es sehen möchte. Microsoft kauft Nokia und daraus Konsequenz ziehend wollen einige Hersteller sich von Windows abwenden und zu Chrome OS zuwenden. Dann haben wir die Pfeife der Woche, diesmal ZTE, die Distro der Woche mehr, das Prism der Woche, NSA knackt Verschlüsselungen, nein, wirklich, oh, das hat keiner geahnt. Spiel der Woche, Metro Last Light, bald auch für Linux und OS 10 erhältlich. Fangen wir an mit dem ersten Vorbericht, den ich so gelesen habe, der so ein bisschen was spannendes Licht auf die IFA geworfen hat, nämlich Acer hat ein allererstes Smartphone kann man es, glaube ich, kaum mehr nennen, wenn es 6 Zoll groß ist. Deshalb hat man sich den Begriff Phablet ausgesucht, also eine Mischung aus Smartphone und Tablet, weil 6 Zoll ist halt eben, da braucht man fast 2 Hände, um das Gerät ans Ohr zu halten. Und es sieht ein bisschen bescheuert aus, wenn ich mir mein 7 Zoll Tablet ans Ohr halte, sieht es bescheuert aus. Wenn es jetzt 1 Zoll weniger ist, sieht es immer noch bescheuert aus. Auf jeden Fall ein 6 Zoll Tablet vorgestellt mit Telefonfunktion und einer, ja, super genialen Kamera, die 13 Megapixel Auflösung schafft und damit dann auch 4K Videoaufzeichnungen machen soll. Das ist natürlich nur möglich mit einem relativ schnellen Prozessor und deshalb ist da in diesem Acer Liquid S2, so nennt sich das Smartphone oder das Tablet dann oder Phablet in dem Fall, ein 2,2 GHz Prozessor mit 4 Kernen eingebaut. Also aktuelle Smartphone-Technologie der Oberklasse, die bei diesem Acer Phablet dann Anwendung findet. Also die größte Neuerung von diesem Liquid S2 ist tatsächlich, dass es im 4K-Videoformat aufzeichnen kann. Der Prozessor, dieser 2,2 GHz 4-Kern-Quad-Core-Prozessor, kommt von Qualcomm und ist der Snapdragon 800, der ja so, sagen wir mal, Top of the Art oder Top of the Pop momentan ist. Das 6 Zoll Display hat eine Auflösung von 1920x1080, also Full HD Auflösung, 368 dpi, wenn man es zusammenzählen möchte für die Leute, die hier auf Dots per Inch stehen, und ist ein IPS Panel, was dort eingebaut ist. Es gibt ein Gorilla Glas, das aktuellste, neueste, und dadurch soll eben das Display ordentlich geschützt werden. Durch eben diese 13 Megapixel, aber auch eine relativ große Öffnung, soll die Kamera auch sehr, sehr gut sein für dunkle Aufnahmen oder Aufnahmen in dunklen Umgebungen, da halt eben der Sensor relativ groß ist. Es gibt interessanterweise eine Unterstützung auch für dunkle Aufnahmen natürlich, denn im Ring, das quasi der Ring, der quasi um die Kamera herum angebracht ist, sind 4 LEDs aktiv und die können beispielsweise auch bei der Makroaufnahme dafür sorgen, dass irgendwie dann auch von allen Seiten das Licht auf das Objekt scheint, sodass man tatsächlich eine sehr, sehr gute helle Aufnahme machen kann. Und das kann man vor allen Dingen auch dann benutzen, wenn man Videoaufzeichnungen machen möchte, die vielleicht in einer etwas dunkleren Umgebung stattfinden sollen. Das Ganze wird natürlich dann auch mit LTE ausgestattet, also da könnt ihr dann auch richtig schnelles Internet mobil empfangen. Es hat auch eine Frontkamera mit 2 Megapixeln, die dann auch in Full HD aufnehmen kann, was vielleicht auch für den einen oder anderen, der mal Videochat oder sowas machen möchte, recht interessant ist. Es gibt einen internen Speicher. Der soll auch aufrüstbar sein. Der interne Speicher beträgt 16 GB. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und das Ganze soll dann mit einer MicroSD-Karte eben um 32 GB noch aufrüstbar sein, was also sehr, sehr schön ist. Arbeitsspeicher 2 GB ist, glaube ich, ausreichend für das Gerät. WLAN A und C werden unterstützt, also A bis C werden unterstützt, also alle Standards werden unterstützt vom WLAN quasi und LTE wird auch unterstützt, zumindest hier in allen deutschen üblichen LTE-Bändern. Wie das jetzt in den USA oder so weiter aussieht, da glaube ich, wird es Sondermodelle geben, die halt dann das LTE-Band in den USA unterstützen. Das heißt, es wird kein Dual-LTE oder sowas geben, sondern jeweils für die Region dann ein entsprechendes LTE. Der Akku, das ist erstaunlich gut, würde ich mal sagen, aber für das Gerät natürlich für die Größe nicht ungewöhnlich, weil ja auch das Display größer ist, 6 Zoll habe ich ja gesagt, beträgt oder die Kapazität des Akkus beträgt 3200 mAh. Ja, wie lange das dann jetzt wirklich durchhalten wird, weil eben das Display größer ist, wir haben LTE drin, wir haben eine Kamera drin, die sicherlich Strom frisst, wenn man sie benutzt. Da müssen wir mal schauen, wie das dann aussehen wird. Als Software, als Betriebssystem wird Android 4.2.2 eingesetzt, also nicht die aktuellste Android-Version, die ja 4.3 ist, sondern noch die 4.2.2-Version, die mit einer eigenen Bedienoberfläche von Acer ausgestattet daherkommt, die sich Acer Float nennt. Diese Bedienoberfläche ermöglicht es auch, gerade bei so einem größeren Gerät macht das eventuell Sinn, zwei Programme gleichzeitig nebeneinander laufen zu lassen. Das heißt tatsächlich nicht nur Multitasking, sondern dass man die beiden Programme auch gleichzeitig untereinander zum Beispiel anordnen kann, sodass man auch per Drag and Drop beispielsweise ein Bild in sein E-Mail-Programm, in seine E-Mail reinschieben kann und es wird dort einfach hinzugefügt, was eine nette Sache ist, wie ich finde. Das also das Acer Liquid S2, das im Rahmen eben der Vorberichterstattung der IFA dann schon vorgestellt worden ist. Es soll das Ganze in mehreren Versionen geben. Es gibt gerüchteweise auch eine Version, die in Deutschland erscheinen soll, die mit Dual-SIM ausgestattet ist, sein soll. Das heißt, dass man da zwei SIM-Karten reinpacken kann. Hoffentlich sieht es dann auch so aus, dass diese zwei SIM-Karten dann auch gleichzeitig angesprochen werden können und dass man nicht immer wechseln muss, was so ein bisschen dämlich ist bei diesen Dual-SIM-Geschichten. Nun ja, das ist also der Auftakt dieser TechView-Podcast-Folge mit eben einem Phablet, das 4K-Videoaufzeichnung kann. Fehlt jetzt nur noch der dementsprechende 4K-Fernseher, der immer noch was teuer ist. Allerdings sollen die Preise jetzt mittlerweile auf 3.000 Euro runtergegangen sein, zumindest was Toshiba angeht. Und in den USA soll es ja dann sogar umrechnungsweise sogar schon Geräte für ab 700 Euro oder sowas geben. Das ist natürlich dann richtig interessant, wenn man so unter die 1.000 Euro rutscht in diese Preisliga. Für den einen oder anderen, der vielleicht mal so ein 4K-Gerät haben möchte. Jetzt gibt es halt eben auch schon ein erstes Smartphone oder Phablet, das dann irgendwann mal im Laufe des Jahres dann auf den Markt kommen wird, hoffe ich doch. Ansonsten wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich glaube aber, das Acer Liquid S2 wird schon dieses Jahr rauskommen und dann kann man halt eben auch 4K-Videoaufzeichnungen machen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema heißt Haiku Down Under. Haiku Down Under ist ja eine virtuelle Konferenz, die jedes Jahr stattfindet und so ein bisschen über das Haiku-Betriebssystem informiert oder informieren möchte und immer mal so eine Zusammenfassung auch bringt, wo stehen wir gerade aktuell mit dem Haiku-Projekt, was gibt es so Neues und Interessantes mit dem Haiku-Projekt und ein paar kleine Programmierarbeiten und so weiter zeigt. Diesmal hat das Haiku Down Under wieder stattgefunden und hat so ein bisschen wieder eine Zusammenfassung von dem Haiku-Projekt geboten. So sieht es momentan aus, das kann ich auch nochmal zusammenfassen, dass die Arbeiten am Paketmanager sehr stark vorangeschritten sind. Es gibt auch schon erste Test-Builds, erste Nightly-Builds, die man runterladen kann, die eben mit diesem Paketmanager dann daherkommen. Und dann kann man das Ganze testen. Das Ganze funktioniert auf einer Art, ja, wie könnte man das sagen, UnionFS-System. Das heißt, es gibt ein eigenes Dateisystem, das nennt sich PackageFS. Und Pakete werden dann einfach in einen Ordner reingeschoben und die werden automatisch dann per Union oder per PackageFS dann ausgepackt und dann an die richtigen Stellen über das Dateisystem gehangen. So könnte man das, glaube ich, am besten beschreiben. Und das ermöglicht einem dann auch, dass man mehrere Pakete unterschiedlicher Versionen dann einfach auf das System packen kann und es gibt keine Konflikte und so weiter und so fort. Deinstallieren auch ganz einfach, dieses Paket einfach aus diesem Ordner rausziehen, dann woanders reinziehen, in den Mülleimer schieben, löschen oder sowas und schon ist eben das Programm auch weg. Das ist also eine sehr, sehr nette Sache. Abhängigkeiten und so weiter und so fort sollen da und Auflösung von Abhängigkeiten sollen damit dann auch keinerlei Probleme machen, weil das Ganze soll intern dann auch irgendwie gelöst werden, dass beispielsweise dann eine Abhängigkeit für irgendeine Paketversion, irgendein Paket entsteht. Das sind ja jetzt in dem Fall keine, ja doch, sind da eigentlich Pakete, aber ja gut, Package FS-Pakete. Und die werden dann automatisch runtergeladen. Damit das Ganze dann auch schön grafisch funktioniert, weil Command-Line-Tools gibt es also schon, gibt es auch erste Entwicklungen einer grafischen Oberfläche, die recht nett aussieht, so ein bisschen mich an Synaptics erinnert oder an Muon, den Paketmanager unter Kubuntu oder unter KDE, einer der Paketmanager. Also das ist auch schon in Arbeit und da bin ich recht gespannt und freue mich schon auf die ersten Versionen, falls jetzt noch eine neue Alpha oder vielleicht sogar schon die Beta-Version von Haiku erscheinen wird mit diesem Paketmanagement-System. Da müssen natürlich noch ein paar Bugs ausgefeilt werden. Da gibt es ja noch diese Hybrid-Varianten, GCC-Hybrid-Varianten, also dass man GCC 2 kompatibel bleibt, weil man halt eben zu BOS kompatibel bleiben möchte und BOS-Programme sind in GCC 2 geschrieben, aber auch neue Programme irgendwie einbinden möchte, die dann in GCC 4 geschrieben worden sind oder GCC 4 brauchen und kompiliert worden sind damit. Dann gibt es halt eben diese Hybrid-Version, dass man halt eben ermöglicht halt durch ja, geschicktes Linking und so weiter und so fort, dann Programme, die GCC 4 brauchen, dann auch die Möglichkeit gibt und erlaubt, diese Programme dann auch zu installieren. Das muss man mit dem Paketmanager noch verschmolzen werden oder wurde, es gab erste Erfolge, die das ermöglichen. Zudem kommen natürlich jetzt immer noch mehr und neue unterstützte Plattformen, neben der ARM-Plattform auch zum Beispiel jetzt das erste Mal die AMD64-Plattform, also 64-Bit-Computer, die ja immer, also es gibt ja fast keine mehr, nicht mehr zu kaufen, sagen wir mal so. Ja, das war eben so einen groben Überblick über Haiku und das Paketmanagementsystem. Was auch recht interessant ist, ist, dass jetzt wieder tatsächlich Leute dafür abgestempelt worden oder nicht abgestempelt, sondern dafür abgestellt worden oder Leute dafür bezahlt werden, dass sie jetzt aktiv am Webbrowser arbeiten von Haiku. Denn dieser Webbrowser hat noch eine etwas veraltete WebKit-Engine, die wurde zwar mal aktualisiert zwischenzeitlich, ist allerdings mittlerweile auch ein bisschen was veraltet und da müsste man noch was aktualisieren. Und vor allen Dingen HTML5-Support braucht es auf jeden Fall, damit halt eben auch die neuesten YouTube-Videos oder sowas dann auch ohne Probleme unter Haiku angeschaut werden können. Das direkt im Browser, sodass man nicht irgendwelche Zusatzprogramme installieren muss oder runterladen muss, sich das Video irgendwie oder so. Das also das. Ansonsten gab es auch recht interessant für den einen oder anderen vielleicht grafische Entwicklung von Programmen unter Haiku mit Hilfe von Lazarus, also einer Pascal, einer, nach wie heißt diese Programmiersprache für die Grafik, die sich von Pascal abgehoben hat. Müsste ich kurz mal googeln, wie es heißt. Lazarus ist auf jeden Fall die IDE, die ja schon bekannt ist für eben diese Art von Entwicklung und die ist jetzt auch portiert worden für Haiku und damit ermöglicht es dann tatsächlich dann auch in Pascal zu programmieren und dann die Möglichkeit eben dann grafische Bedienoberflächen für Haiku dann auch zu erstellen. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt und ich sehe es auch gerade nicht, steht überall nur, dass es halt Pascal kann, aber Object Pascal beispielsweise kann es, also Pascal anscheinend nur. Auf jeden Fall diese Lazarus IDE ermöglicht es dann halt eben grafisch auch. Delphi, so hieß die Programmiersprache, habe ich so gewusst. Also Lazarus IDE für Pascal, Object Pascal und Delphi, so hieß die Programmiersprache, die ja auch schon seit langer Zeit, glaube ich, nicht mehr weiterentwickelt worden ist. Zumindest Borland Delphi ist tot, aber lebt halt durch Lazarus weiter und mit Lazarus kann man dann halt eben auch eine volle IDE nutzen, um halt Programme dann mit dem sogenannten BMark zu programmieren. Das ist die Umsetzung für eben oder die Anpassung an die BAPI und das ermöglicht es dann halt auch grafische Programme zu schreiben. Dann gab es auch noch einen kleinen Einkurs, Exkurs und Einführungskurs in Curl, wie man Curl benutzt, wie man Curl zum einen natürlich auf der Kommandozeile benutzen kann, um ein paar interessante Sachen zu machen, zum anderen natürlich aber auch, wie man es in die B-API mit integrieren kann und dann beispielsweise interessante Programme schreiben kann, die dann irgendwie mit dem Internet, mit dem Web agieren und einen URL-Shortener beispielsweise schreiben, der dann einfach zurückgibt die URL, die man eingegeben hat, in der Kurzvariante. Und ja, das halt eben das Haiku Down Under 2013. Mehr gab es da nicht zu sehen. Ich fand es ein bisschen was mager, muss ich sagen. Aber vielleicht gab es halt auch keine interessanten Themen jetzt zu dem Zeitpunkt. Die Lazarus-Demo fand ich interessant, dass das möglich ist. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass man mit in den Demos selber immer mit dem Qt WebKit-basierten Browser Capzilla rumgesurft ist. Weil ich habe damit unter Haiku eher schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil er fast immer abstürzt. Auf jeder zweiten Seite. Vielleicht lag es an der Revision oder sowas bei mir. Bei denen hat es scheinbar funktioniert. Und weil ich hätte dann doch den WebPositive verwendet, auch wenn die WebKit-Engine ein bisschen was veraltet ist, ist es immer noch besser als ein abstürzender Browser. Nun ja, Haiku Down Under könnt ihr auch nachschauen. Das Ganze läuft oder lief live auf Ustream. Da konnte man sich das anschauen. Und jetzt gibt es das Ganze auch als 140 Megabyte Download, das Video, wo nochmal alles präsentiert wird. Also aktueller Stand von Haiku und nochmal Haiku in Action und die Programmierdemos, damit ihr halt so ein bisschen was dann auch lernen könnt, was Programmierung unter Haiku angeht. Also auf jeden Fall einen Blick wert, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand schauen möchte. Ja, kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, KDE Connect. Wer kennt das Ganze nicht? Man hat ein Smartphone und man arbeitet gerade am PC, so wie ich hier gerade. Und ich habe vorher mein Smartphone natürlich auf lautlos gestellt, damit es nicht rumpiepst, wenn hier einer anruft oder so. Und wer kennt es eigentlich nicht? Manchmal macht es ordentlich Sinn, dass man irgendwie das ganze Gerät auf lautlos gestellt hat und dann hat man eine SMS bekommen oder eine wichtige E-Mail oder sowas. Und das Ding blinkt und blinkt und blinkt, die LED oder sowas, aber man kriegt es einfach nicht mit. Wäre es denn nicht geil, dass man einfach, während man so arbeitet, dann auch einfach dann eine Integration bekommt in das laufende System, in dem Fall ein KDE-System, und dann einfach so eine Notification hochpoppt, die einen auch nicht so irgendwie stört oder sowas, wo man dann lesen kann, ah, okay, ich habe jetzt gerade ein SMS von dem und dem bekommen, möchte ich die lesen, ja oder nein, klicke ich ja und dann kann ich sie lesen. Das wäre eine richtig tolle Sache. Und das haben sich auch die KDE-Macher oder die KDE-Connect-Macher dann gedacht, denn sie haben eine Software entwickelt, die eben das ermöglicht, momentan eben nur mit dem Android-Telefon, mit dem Android-Smartphone unterstützen sie das Ganze. Und es gibt halt eben das Ganze auch als Google Summer of Code 2013. Und es hat halt eben zum Ziel, die verschiedenen Benachrichtigungen vom Smartphone, vom Android-Smartphone dann halt eben auf den KDE-Desktop zu synchronisieren. Aber nicht nur das, sondern es kann auch noch viel, viel mehr. Es kann zum Beispiel auch eine Aussage darüber machen, wie jetzt gerade der Akkuzustand des Smartphones ist. Das heißt, man muss nicht immer am Smartphone rangehen, anmachen, gucken, Akku ist gerade bei 10% oder sowas, sondern man kriegt dann halt auch eine schöne Warnung, wenn eben der Akku unter eine bestimmte Prozentzahl anfällt, dann auch an den KDE-Desktop angezeigt, sodass man sehen kann, okay, müsste mein Handy mal wieder aufladen. Weil nichts ist ärgerlicher, als irgendwelche Telefonanrufe zu verpassen, wenn man gerade am PC sitzt und das Handy, der Akku stirbt halt vor sich hin und das Handy ist halt ausgegangen oder sowas. Noch schöner ist das Ganze, wenn man beispielsweise unterwegs war gerade mit seinem Handy und hat dann eine sehr, sehr tolle Internetseite gefunden, einen sehr, sehr interessanten Artikel und möchte den vielleicht nicht auf einem kleinen Handy-Display lesen, sondern am PC lesen. Ja, da war es ein bisschen fricklig, da gab es halt Möglichkeiten, man kann eine Textdatei in Dropbox erstellen oder OnCloud oder sowas erstellen und dann am PC nochmal aufrufen und dann kopieren die URL und so weiter und so fort. Alles gar nicht mehr nötig. Sondern es geht jetzt mit Clipboard Sync in KDE Connect auch. Das heißt, es wird ganz einfach die Zwischenablage kopiert und man kann halt eben Zwischenablagen Sachen kopieren, entweder aus dem Smartphone selber, also irgendwas in die Zwischenablage kopieren und dann am PC einfügen oder andersherum am PC einfügen, am PC kopieren und dann am Smartphone einfügen. Das meine ich natürlich. Das ist also auch möglich. Das ist nicht nur eben für URLs sehr nützlich, sondern natürlich auch für Texte, wenn man irgendwie Notizen geschrieben hat am PC und die möchte man auf sein Smartphone übertragen. macht das per Copy und Paste vielleicht auch Sinn. Und die letzte Funktion, die bereits integriert ist, ist die Empress Controls Funktion, die einem ermöglicht, eben alle Empress-fähigen, Empress ist so ein Protokoll, was für Media Player gedacht ist, alle diese Medienplayer, die Empress-kompatibel sind, dann zu steuern. Das sind Audio-Player, das sind Video-Player, also Amarok beispielsweise, VLC lässt sich darüber steuern, Clementine und wie sie alle heißen, Audacious, XMMS2, MPD und wie sie alle heißen. Also die können alle gesteuert werden, halt eben über Empress, und das ist halt auch eine nette Sache, falls man eben eine Fernbedienung braucht für seine für seine Home-Stereo- Rechner, PC, Anlagengedönse, dann kann man das auch benutzen. Das ist also ein sehr, sehr interessantes Projekt. Es werden noch viel, viel mehr Sachen geplant und weiterentwickelt. Momentan läuft das Ganze so, dass man im gleichen WLAN sich befinden muss, also das KDE Connect Smartphone, das mit KDE Connect mit der Software ausgestattet ist. Das ist so ein kleiner Dämon, würde ich mal sagen, den man ausführen muss, wo man dem auch sagen kann, ich möchte die und die Features aktivieren. Also wenn man beispielsweise keine Mediensteuerung haben möchte, wenn man keine Batterie-Akku-Laufzeitanzeige haben möchte, kann man das ausschalten. Ansonsten kann man es einschalten. Das muss am Smartphone laufen. Und dann am PC muss man auch eine kleine Software installieren, die eben dann sich zu diesem Daemon, zu diesem Server quasi verbindet so ein bisschen und dann Daten austauscht. In den nächsten Versionen soll es dann auch möglich sein, dass das Ganze auch per USB-Kabel ermöglicht werden soll oder per Bluetooth oder UMTS, dass da auch eine Verbindung aufgebaut werden kann zwischen Smartphone und Rechner. Zwingend notwendig ist allerdings, und das müsst ihr Obacht geben, dafür wird dann tatsächlich Android 4.2 oder höher gebraucht. Mit den niedrigeren Versionen klappen diese neuen Features nicht. Das mit dem WLAN sollte, glaube ich, soweit auch mit älteren Android-Versionen klappen. Noch toller wäre natürlich, wenn man es so machen könnte, dass wenn man eine SMS bekommt, dann so eine kleine Benachrichtigungsbox aufpoppt am PC, am KDE-Desktop, und ich dann einfach sagen kann, antworten, und dann öffne ich ein kleines Fenster und ich kann dann einfach meine Antwort reinschreiben, senden klicken, und dann wird es dann über Smartphone die SMS dann beantwortet, was eine super geniale Integration dann sein könnte. Aber momentan ist es halt noch in Entwicklung. Es ist ein Google Summer of Code Projekt. Das heißt, es entwickelt sich noch weiter. Es entwickelt sich immer noch weiter. Es gibt ein kleines YouTube-Video, was dann so ein bisschen die Grundfunktionalität euch zeigt. Also es ist eine tolle, tolle Sache. Ihr könnt auch schon das APK für euer Android-Gerät runterladen und die App für euren Rechner. Und das Ganze ist also noch in der frühen Entwicklungsphase. Lohnt sich aber auf jeden Fall für alle Android-Benutzer, da mal reinzuschauen. Alle Android-Benutzer, die natürlich einen KDE-Desktop laufen haben. Ja, kommen wir jetzt zum Toten der Woche oder zum Deal der Woche. Nämlich Microsoft kauft tatsächlich Nokias Mobiltelefonsparte. Das heißt, wir haben quasi Nokia gekauft. Nokia, da ist noch was in Nokia drin. Also da ist ja noch dieses Nokia-Siemens-Zeug für Networking, was eben auch noch benutzt wird hier und da. Und das bleibt halt bei Nokia noch. Das ist halt das, was von Nokia übrig bleibt. Aber trotzdem würde ich davon jetzt schon sagen, Nokia ist tot, weil Nokia ist eher bekannt nicht für Gummistiefel, das haben sie am Anfang gebaut, sondern für Smartphones und Handys. Und die baut Nokia jetzt nicht mehr, sondern die macht jetzt Microsoft. Microsoft macht auch viel dicht bei Nokia und kauft auch den Namen, darf den für ein paar Jahre lang nutzen und dann auch Smartphones rausbringen unter diesem Namen. Und das werden natürlich voraussichtlich dann auch, wie wir es alle gewusst haben. Da gibt es ein tolles Foto bei golem.de, wo man Steve Ballmer und Stephen Elop sehen kann, wie sie halt irgendein Windows Phone gerade vorstellen. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass der Microsoft-Trojaner Stephen Elop seine Sache richtig gemacht hat, Nokia so weiter runtergewirtschaftet hat, dass jetzt Microsoft es kaufen kann für rund 5,44 Milliarden Euro. Sicherlich wäre vor 5-6 Jahren die doppelte, wenn nicht sogar dreifache Summe nötig gewesen, um Nokia irgendwie kaufen zu können. Vor allen Dingen kauft Microsoft auch Nokias Patente für 1,65 Milliarden Euro. Was eine ganze, ganze Menge Asche ist, aber auch eine ganze, ganze Menge Patente, die Nokia natürlich besitzt. Und da können wir jetzt mal gespannt sein, ob Microsoft jetzt die Patentkeule rausholt und gegen andere Smartphone-Hersteller oder Software-Hersteller dann mit Patenten klagen wird. Ja, Microsoft ist ja schon länger was mit Nokia verbandelt, seit Stephen Elop halt da ist. Der hat einfach alles dicht gemacht, was so lief gerade und was so hochgehypt worden ist. Migo, dicht gemacht. Symbian war ja sowieso schon halb tot, aber das hat er ganz tot gemacht. Und dann haben sie es wieder ausgepackt, irgendwie ausgegraben, weil sie gemerkt haben, ja, Windows Phone ist doch nicht so der Bringer. Und dann Windows Phone jetzt sehr stark gepusht die letzten paar Jahre. Und ja, Nokia runtergewirtschaftet, so kann man es einfach nur sagen. Das könnt ihr nochmal googeln oder bei Wikipedia nachschauen, der sogenannte ELOP-Effekt. Das war halt irgendwie, als er Manager wurde und dann seine, am ersten 2 Monaten oder sowas, ging halt der Aktienkurs fast senkrecht runter bei Nokia. Und das nennt man dann halt ELOP-Effekt, weil halt bisher hat es keiner geschafft, so kurz nachdem man da war, halt den Aktienkurs so stark und massiv runterfahren zu können. Microsoft will natürlich den Marktanteil von Windows Phone steigern, indem sie halt jetzt auch ein Hardwarehersteller werden, in dem Sinne vergleichbar mit Apple oder Google. Google hat ja Motorola akquiriert, würde ich mal fast sagen, um dann halt als Hardwarehersteller herzuhalten. Aber Google macht es halt so ein bisschen anders als Apple und jetzt Microsoft wahrscheinlich machen wird. Die gehen ja auch immer auf zu auf andere Hersteller, LG beispielsweise, Samsung, um halt Galaxy-Geräte, also exklusive Google-Geräte dann zu erstellen. Und bei Apple ist halt so, die sind auch Hardwarehersteller selber. Und Microsoft wird jetzt auch, dadurch, dass sie Nokia übernommen haben, auch Hardwarehersteller und werden dann wahrscheinlich unter der Marke Lumia weitere Microsoft-Smartphones und Nokia-Handys rausbringen. Das heißt, ich kann jetzt auch mit Fug und Recht behaupten, dass mein Nokia N900 das beste Smartphone ist, was Nokia jemals gebaut hat und jemals bauen wird. Weil Nokia baut nichts mehr. Nokia ist tot. Und ja, damit bleibt, glaube ich, in Finnland der größte Handyhersteller jetzt, die größte Handymarke, nicht mehr Nokia, sondern Jolla tatsächlich. Und das ist, glaube ich, vielleicht so, ja, Wink mit dem Zaunpfeil, würde ich mal sagen, worauf man achten sollte die nächsten paar Monate, bis hin zu Weihnachten, was es dann noch so Interessantes geben wird. Ja, auf jeden Fall schade um Nokia, muss man ganz ehrlich sagen, weil Nokia hat immer gute Geräte hergestellt, fast immer. Und man muss ganz ehrlich sagen, hätte Nokia tatsächlich weiter auf Migo gesetzt, bin ich mir fast sicher. Oder auf Memo gesetzt, bleiben wir ganz am Anfang, hätten sie das nicht mit Intel gemacht, diesen Deal, sondern hätten auf Memo weitergesetzt. Das war ja schon bei Version 5 oder sowas. Das sähe heute ganz anders aus. Und sowas hätte man nicht machen müssen. Nun ja, jetzt nachdem Steven Elop tatsächlich auch bei Nokia gekündigt hat und wieder bei Microsoft jetzt Chef für die Handysparte zuständig ist, wird auch schon gemunkelt, dass er eventuell dann auch der Nachfolger von Steve Ballmer werden kann, der ja angekündigt hat, zurückzutreten innerhalb eines Jahres. Und Steven Elop hat auf jeden Fall jetzt große Ambitionen dann auch als Nachfolger und hat ja schon gezeigt, dass er halt eben eine Firma runterwirtschaften kann und das macht er jetzt wahrscheinlich wie Microsoft auch, müssen wir mal schauen. Also ich weiß auch nicht, also es ist irgendwie schade, traurig um Nokia und tja, wollen wir mal schauen, was draus wird. Ich habe irgendwie die Befürchtung, das wird jetzt noch schlimmer, als es schon vorher war. Gut nur und Glück haben wir nur, dass halt eben Teile eben von der alten Migo und Memo-Sparte dann ausgegliedert worden sind und eine eigene Firma gegründet haben, die Leute, also jetzt Jolla, und dass vor allen Dingen Qt nicht mehr bei Nokia ist, sonst wäre es halt wirklich die Katastrophe. Weil Microsoft hat jetzt auf jeden Fall gekillt und nicht verkauft oder sonst was, sondern gekillt einfach. Nun ja, das also zum Microsoft kauft Nokia. Sehr traurig, wie ich finde. Und jetzt Steven Elop bei Microsoft wäre ich dafür, weil er schafft es dann den zweiten Elop-Effekt, dann Microsoft auch noch pleite zu machen. Gibt auch schon ein paar Gerüchte, dass jetzt Microsoft dann vielleicht auch BlackBerry kaufen möchte, um einen zweiten Hardwarehersteller so ein bisschen zu haben. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe nicht. Und passend zu diesen ganzen Gerüchten gibt es also auch schon erste Hardwarehersteller, die zu diesem Microsoft-Nokia-Deal sagen, jetzt will also Microsoft auch Hardwarehersteller werden, nee, jetzt wollen wir auch kein Windows mehr einsetzen bei uns, sondern wir wollen zu Chrome OS wechseln. Da habe ich gedacht, what the fuck, was? Windows 8 ist schon kein vernünftiges Betriebssystem, aber Chrome OS? Ich bitte euch, Chrome OS ist doch kein Betriebssystem. Das ist irgendwie ein Web-Unfall. Das ist so ein Web-Unfall für Billig-Geräte. Ausgenommen vielleicht das Chrome Pixel, was so ein richtig High-End-Gerät ist, aber wo man nicht mitmachen kann, weil halt eben kein vernünftiges Betriebssystem drauf ist. Chrome OS ist halt ein Witz, das ist nichts, das ist so ein Web-System. Da kann man ein paar Sachen noch offline nutzen, klar, aber es läuft alles im Browser, was soll denn das? Wenn ich meine SD-Karte reinstecke, kann ich nur FAT32 lesen. Das ist ein Linux-Dateisystem drunter, das ist ein Linux-System drunter. Gentoo ist da drin. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr könnt kein X4 lesen. Ihr könnt kein ButterFS lesen oder sowas. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ihr könnt nicht Dateien rüber kopieren und so weiter und so fort. Das ist alles schlimm. Das ist kein Betriebssystem. Und jetzt wollen tatsächlich Leute dran denken, das irgendwie einzusetzen. Aber es gibt auch Leute, die Firefox einsetzen wollen, was so ähnlich ist. Also ich weiß es nicht. Es entwickelt sich alles bei mir in eine falsche Richtung. Vor allen Dingen, weil ja das Web immer unsicher wird. Und was heißt unsicher? Weil wir ja immer mehr ausspioniert werden. Und vielleicht ist das halt irgendwie so das Zugeständnis. Ja, wenn wir sowieso immer ausspioniert werden, schaffen wir Festplatten ab. Machen wir eine kleine SSD rein, Flash-Speicher, 12 GB oder sowas. Und dann speichert ihr alles nur auch online bei uns, bei euren vertrauten Diensten. Da wird automatisch Virenscan gemacht. Da wird automatisch nach verbotenen Inhalten, nach nackten Bildern von Frauen gescannt. Und die werden dann natürlich rausgefiltert, weil in den USA sieht man das nicht gerne. Und selbst wenn ihr irgendwo in Deutschland rumsitzt und euch die nackten Frauenbilder anschauen wollt, nö, dürft ihr nicht, weil die Google Cloud macht das alles weg. Das ist natürlich der Pornofilter, der unter anderem zum Beispiel auch in Großbritannien zum Einsatz kommt, die ja das ganze Internet filtern. Noch besser ist natürlich dann, wenn ihr eure Daten halt im Internet alles noch speichert, dann können die Filtermechanismen besser arbeiten. Nun ja, das also zu dem ganzen Computerherstellerwechsel von Windows zu Chrome OS. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Also nehmt doch ein richtiges Linux. Nehmt mir meinetwegen auch Ubuntu, ist mir egal. Da kann man, wenn man Ubuntu draufpacken kann, kann man ja auch jedes andere Linux draufpacken. Das wird halbwegs funktionieren. Also nehmt meinetwegen auch Ubuntu, weil es gehypt ist momentan. Aber doch nicht Chrome OS, das ist doch Witz. Das ist kein Betriebssystem. Das ist eine Einschränkung. Da kann ich mit meinem Tablet mehr machen als mit Chrome OS. Also das bitte, Leute, nicht. Naja, besteht ja noch die Hoffnung, dass vielleicht Google irgendwas am Chrome OS ändert, dass man dann wirklich native, echte Applikationen dafür schreibt und das System so ein bisschen was erweitert. Hat man ja so teilweise gemacht, also indem man einen Fenstermanager eingeführt hat und so weiter und so fort, eine Taskleiste eingeführt hat. Vielleicht öffnet man sich da auch in der Hinsicht und will dann ein echtes Betriebssystem rausmachen. Weil dann, also die Chance müsste Google nutzen. Wenn jetzt viele Leute nach Chrome OS schauen und das als Windows-Ersatz sehen für ihre Geräte, dann muss doch Google jetzt reinspringen und sagen, okay, wir machen ein richtiges Betriebssystem raus und nicht nur so ein Web-Gedönse. Das hat nicht funktioniert, wird nicht funktionieren, die Verkaufszahlen sind Schlechtchen außerhalb der USA. In den USA weiß ich nicht, warum die Leute das da kaufen, wahrscheinlich, weil es so billig ist. Also die Samsung-Dinger und so weiter und so fort, die mit Armen ausgestattet daherkommen, also ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen, aber ich hoffe, dass Chrome OS dann, wenn es tatsächlich genutzt werden soll, zu einem richtigen Betriebssystem umgebaut wird. Ansonsten ist das nicht so mein Ding. Ja, das dazu, also Chrome OS zukünftig wahrscheinlich immer öfters zu sehen bei einigen Herstellern. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir nochmal zurück zur IFA 2013. Dort hat nämlich Samsung was Interessantes vorgestellt, nämlich eine intelligente Smartwatch, so könnte man es nennen, so soll die neue Geräteklasse heißen, also eine intelligente Uhr, Armbanduhr. Und diese intelligente Armbanduhr hat den Namen Galaxy Gear. Muss natürlich Galaxy heißen, weil es von Samsung kommt und der Name ist bekannt. Und Galaxy Gear soll halt eben dann jetzt bald rauskommen. Ist eine Smartwatch, kommt mit einem AMOLED-Display daher, 1,5 Zoll, soweit ich gelesen habe. Und hat eben die Möglichkeit, aber nur die Möglichkeit, mithilfe eines Smartphones, dann meines speziellen Smartphones, also jetzt in dem Fall die Galaxy-Reihe, und dann auch nur dort spezielle ausgewählte Smartphones, die mit einer speziellen Software ausgestattet sind, zu kommunizieren. So habt ihr die Möglichkeit, beispielsweise Telefonanrufe entgegenzunehmen. Dafür ist in dem Verschluss eingebaut ein Mikrofon und ein Ohrhörer quasi, also ein Kopfhörer quasi in dem Verschluss von der Armbanduhr selber. Das heißt, wenn ihr demnächst irgendwelche Leute mit der Armbanduhr am Kopf laufen seht, dann sind sie vielleicht gerade am Telefonieren mit jemandem. Also ich weiß nicht, irgendwie klingt das doch alles blöd. Und ich 1,5 Zoll, was will man da machen mit dem Gerät? Das soll eine Uhrzeit anzeigen. Eventuell, das könnte ich mir noch vorstellen, Kalender und vielleicht Wetter anzeigen. Da muss man sich ein Smartphone aus der Tasche holen und dann schauen. Aber ansonsten, was will man mit so einer Uhr? Musik hören? Das ist ja, wenn dann ein Kopfhöreranschluss wäre, könnte ich sagen, ja. Noch krasser ist ja, da ist sogar in der im Armband selber ist eine 2 Megapixel verbaut, sodass ich auch Fotos machen könnte damit. Da frage ich mich, was? Das ist, glaube ich, auch nur hier die feuchten Träume der NSA oder sowas, dann so versteckt irgendwie mal das Handgelenk heben oder mal kurz ein Foto schießen oder so. Es gibt auch keine vernünftige Sprachsteuerung für das Gerät, also vernünftig in dem Sinne, dass man irgendwie einfach, wo das Mikrofon einfach lauscht und man einfach sagt, okay, Uhr, mach jetzt das und das oder Kit, mach das und das. Das hat, also Knight Rider, für die Leute, die es nicht gesehen haben, das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Das ist nicht so richtig drin, sondern man muss tatsächlich eine Taste erstmal länger gedrückt halten. Privatsphäre geht natürlich da ein bisschen vor, weil wenn die Uhr dauernd lauscht, ist natürlich auch blöd. Aber nee. Also ich sehe den Einsatzzweck dafür nicht. Also komplett nicht. Komplett nicht. Das zeigt eine Uhrzeit an, kann ein bisschen Musik abspielen, aber das kann man mit eurem Smartphone, könnt ihr das auch machen. Kinders, was soll denn das? Nur weil es möglich ist, muss man es nicht bauen. Das ist einfach nur Blödsinn. Das kauft doch kein Mensch. Was eher schlecht als recht bedienbar ist, mit einem 1,5 Zoll Display, kaum irgendwie was zu sehen ist. Im Internet surfen soll zwar möglich sein, aber wer will das freiwillig? Ich bitte euch, eine E-Mail lesen, wer will das? Wenn auf dem Gerät man eine Zeile lesen kann, der Rest ist halt Tether von der E-Mail oder so. Das ist schlimm, ist das. Also das kann doch nicht. Und dann ist das natürlich auch langsamer, weil dementsprechend, weil es kleiner ist, das Gerät kann natürlich auch nur einen 800 MHz Prozessor Single-Core reinpassen. Und also ich verstehe es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe diese Neuerung nicht, dass man jetzt da jetzt eine Smartwatch rausbringen möchte. Ich kapiere es einfach nicht. Uhren sind sowieso out, seit es Smartphones gibt. Und warum soll ich mir dann eine Uhr anheften, wenn ich mein Smartphone in der Tasche habe und das dann einfach rausziehen kann? Vielleicht Hipster oder sowas, wenn man dann Hipster sein möchte, kann man sich so eine Smartwatch kaufen. Ansonsten eine nette Spielerei, aber mehr auch nicht. Gleichzeitig hat Samsung auch das Galaxy Note 3 vorgestellt, das nochmal größer geworden ist, also jetzt 5,5 Zoll, glaube ich, groß geworden ist. Und ein paar nette Features hat es auf jeden Fall auch, also mit dem Kuli oder mit dem Stift, mit dem extra für kapazitive Displays angepassten Stift und dieser Floating-Technologie kann man halt über das Display mit dem Stift, man muss also mit dem Stift das Display nicht berühren, sondern über das Display gleiten quasi und dann bestimmte Aktionen ausführen. Da gibt es halt nette Sachen, wie beispielsweise, dass man auch Multitasking und sowas machen kann, wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt ein Widget auf meinem Desktop haben, dann drawt man, also dann zeichnet man mit dem Stift so ein Viereck, wo das eben das Widget auftauchen soll. Solche Spielereien sind drin, dass man mehrere Fenster parallel anordnen kann, was man auch beim ersten Acer Liquid S2 gehört haben, beim ersten Bericht über die IFA. Das also soll auch da möglich sein bei dem Galaxy Note 3, ansonsten ist es halt sehr, sehr groß und ich weiß nicht, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzt. Ich finde so große Geräte, das sind ja schon ein halbes Tablet, also ich weiß nicht, ob das wirklich sich so durchsetzen. Ich kann es auch kaum, also ich habe mal Leute gesehen damit, das passt kaum in die Hosentasche, sieht dann beschissen aus, wenn es in der Hosentasche ist. Und wenn du es rausholen, dann denkst du, was? Ich weiß es nicht. Also so große Geräte. 5 Zoll, oh, gerade so, Schmerzgrenze würde ich sagen. Aber ideal wäre, glaube ich, 4, 4,5, 4,2 Zoll, 4,3 Zoll. Das ist so ein ideales Smartphone, aber alles darüber ist, glaube ich, zu groß einfach. Das sieht einfach zu dämlich aus und naja, vielleicht für den einen oder anderen, die das vielleicht tatsächlich auch so als die zwischen eben einem Tablet und einem Smartphone entscheiden wollen und dazwischen irgendwie stehen, wäre das vielleicht was. Also das Galaxy Note 3 soll dann auch ich glaube im nächsten Jahr dann erscheinen oder Ende dieses Jahres erscheinen. Und auch wieder mit natürlich der aktuellsten Technologie ausgestattet sein. Snapdragon 800 Prozessor, Quad-Core, 2 GB RAM, also alles ordentlich ausgestattet. Bisschen verändertes Gehäuse, dadurch, dass natürlich der Display ein bisschen größer geworden ist. Ein bisschen was kantiger geworden, das Gehäuse. Ein bisschen was rutschfester geworden, das Gehäuse. Und ja, ansonsten eine nette Sache. Ansonsten ja, muss sich derjenige entscheiden, der da Lust drauf hat, ob er sich sowas holt oder nicht. Das also zu meinem kleinen IFA-Eindruck. Es gibt natürlich auch ein Hands-on von Golem zu sehen, wo ihr dann die Uhr, also das Galaxy Gear nochmal in Aktion sehen könnt, wo man dann auch sieht, wie klein das ganze Gerät eigentlich ist und dass das eigentlich null Sinn macht. Außer so eine Technikspielerei zu sein, macht das eigentlich gar keinen Sinn. Das sieht man in dem Video sehr, sehr deutlich. Ja, kommen wir jetzt zu einem oder zu unseren Kategorien der Woche. Der Pfeife der Woche, das hat mich heute erreicht, also ich nehme am Freitag auf, für die Leute, die das interessiert eventuell, hat mich heute erreicht eine E-Mail von ZTE. Ich habe ja bereits letzte Woche das ZTE Open getestet, also das Firefox OS Smartphone und einen ersten Eindruck, also nicht getestet, sondern einen ersten Eindruck euch vermittelt. Weil der Test und das eigentliche Fazit kommen in der nächsten Radio Tux Folge, habe ich auch gesagt. Und jetzt hat ZTE so eine kleine Umfrage gestartet. Finde ich an sich gar nicht schlecht für alle, die das sich gekauft haben, direkt von ZTE. Eine kleine Umfrage, was kann man besser machen, was finden sie nicht so gut an dem Gerät, ist es schnell genug und so weiter und so fort. Und dann kann man auch seine eigene Meinung reinschreiben und Verbesserungsvorschläge machen. Verbesserungsvorschläge zum einen natürlich für kommende Generationen von diesen Geräten, aber vielleicht auch für das aktuelle Gerät, was man da besser machen kann. Und ist es gar nicht mal schlecht. Also das hat so ein bisschen das Gefühl, dass die auf einen hören wollen und so weiter und so fort. Schlecht ist allerdings, wie sie die E-Mail verschickt haben, denn sie haben einfach in das To-Feld, also in das An-Feld, einfach mal alle E-Mail-Adressen von allen Käufern reingehauen, die sich halt eben das ZTE Open gekauft haben. Das hat dann natürlich im Umkehrschluss führt dazu, dass alle Leute, die die E-Mail bekommen haben, natürlich alle anderen E-Mail-Adressen dann auch in einem Schlag in ihrem Header lesen können. Also da den muss man bei ZTE wahrscheinlich nochmal das BCC-Feld erklären, die Blindkopie erklären bei E-Mail-Programmen, dass das gerade dafür gemacht worden ist, dass man nicht andere E-Mail-Adressen dann mitbekommt und lesen kann. Das heißt, und lustig finde ich natürlich auch die Datenschutzerklärung, die dann da drunter steht, ja, wir achten auf eure Daten und wir halten Datenschutz für sehr, sehr wichtig. Da steht in der gleichen E-Mail drin, die da geschickt worden ist. Also ich frage mich, welcher Idiot denn da dran war. Das passiert doch nicht aus Versehen, dass man alle in ein To-Feld reinpackt. Das muss einfach ein Amateur gewesen sein, der das gemacht hat. Und das ist schon richtig traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Datenschutzerklärung, das ist also ein richtiger Witz. Und es ist halt zum Glück, sind es halt begrenzt nur die Käufer, die halt dann die E-Mail bekommen. Aber das reicht ja auch schon, um halt irgendwie Schundludertrieb damit zu machen. Irgendwie irgendwelche E-Mail-Adressen dann zu verkaufen oder dann irgendwie Spam vermehrt dann irgendwie an irgendwelche Leute zu schicken. Schlecht. Also Fail der Woche, Mega-Fail der Woche, ZTE, die halt irgendeine Rundmail schreiben, wo sie dann alle E-Mail-Adressen in das To-Feld gepackt haben und dass jeder dann diese E-Mail-Adressen lesen kann und gleichzeitig mit der Datenschutzbemerkung, wir achten auf eure Daten, Datenschutz, Privatsphäre ist uns wichtig. Das also die Pfeife der Woche, ZTE in dem Fall. Kommen wir zur Distro der Woche. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich sie schon mal hatte. Mehr möchte ich jetzt einfach mal zur Distro der Woche erklären, weil gleichzeitig ist Plasma Active 4, glaube ich, rausgekommen. Ja, Plasma Active 4 ist rausgekommen, also die Tablet-Oberfläche vom KDE-Projekt für diverse Geräte, unter anderem eben das noch nicht veröffentlichte Vivaldi-Tablet, aber auch andere Geräte, wie beispielsweise das WeTab. Und andere Exos PC, also x86 PC Tablets. Und das basiert zu großen Teilen eben auf dem Mehr-Projekt. Mehr-Projekt ist halt im Grunde genommen aus Migo hervorgegangen, nach dem Untergang oder nachdem Intel und Nokia gesagt haben, wir wollen es nicht mehr weiterentwickeln und stellt so die Infrastruktur dafür ein Betriebssystem für Embedded-Geräte, also Smartphones oder Tablets. Und in Sachen Tablets wird beispielsweise das Mehr-Projekt eingesetzt, eben von Plasma Active, um verschiedene Images darzustellen oder herzustellen. Und in Sachen Smartphones wird es beispielsweise von Migo teilweise immer noch benutzt, aber vor allen Dingen von Tizen wird es benutzt und Sailfish OS nutzt es als Basis. Und deshalb habe ich gedacht, das muss man einfach mal vorstellen. Das Ganze kommt mit einem RPM-Paketmanager daher. Das heißt, mit Zipper kann man dann Programme installieren und so weiter und so fort. Das ist in mehr mit eingebaut, also RPM-basierende Distribution. Es kommt mit den Qt Libraries daher, also Qt und QML und HTML5 Libraries sind alle mit dabei, damit man halt eben auch sogar EFL Libraries sind mit an Bord in den Paketmanager mit drin, dass man damit also vernünftig entwickeln kann und alle weiteren Anpassungen, die halt eben für solche Distributionen, die man halt eben für Tablets oder für Smartphones erstellen möchte, sind halt eben in mehr schon integriert, sodass man die Arbeit dann den Entwicklern tatsächlich sehr stark erleichtern kann. Also das Mehr-Projekt auf jeden Fall mal einen Blick wert, falls ihr selber mal so ein bisschen was entwickeln wollt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, euch dann natürlich die auf mehr basierenden Systeme, wie beispielsweise Plasma Active 4, dann Selfish OS, zumindest in Teilen in dem neuen SDK von Jolla dann zu finden, oder auch Tizen und EFL SDK, da gibt es halt auch Möglichkeiten, da was von mehr zu finden. Mehr also eine tolle Sache, das Mehr-Projekt, eine tolle Sache und deshalb auf jeden Fall mal reinschauen, deshalb auch zu Recht, wie ich finde, Distro der Woche. Dann kommen wir zum Prism der Woche, das habe ich mal Prism der Woche genannt, weil es einfach eigentlich zu offensichtlich ist. Die NSA knackt Verschlüsselungen. Nein, wirklich. Ja, die NSA knackt tatsächlich Verschlüsselungen. Das ist jetzt auch rausgekommen offiziell, dass eben die NSA Internetverschlüsselungen knackt. Die haben dafür ganz viele große Rechner, die beispielsweise den HTTPS und sowas knacken sollen. Aber die machen natürlich auch eine unfaire Strategie, fahren sie natürlich auch. Die bauen einfach Hintertüren in irgendwelche Programme ein, indem sie einfach ihre Mitarbeit in Programmen dann kundtun oder anbieten und dann einfach ein paar Hintertüren einbauen, dann die Firmen dazu verpflichten, nichts über die Hintertüren zu sagen und dann natürlich dann die ganze Verschlüsselung obsolet machen, indem sie einfach, bevor das Ganze verschlüsselt wird, einfach mal mit abhören und abschnorcheln. Das ist jetzt rausgekommen. Die New York Times, Guardian und ProPublica haben das gemeinsam analysiert in den Unterlagen und dann auch veröffentlicht. Demnach soll halt eben die NSA seit dem Jahr 2000 eben als so ein bisschen die Verschlüsselung mit HTTPS und so weiter und so fort, SSL und so weiter und so fort, dann ein bisschen ab dem Jahr 2000 natürlich zugenommen hat, mehrere Milliarden US-Dollar reingesteckt haben in ein Programm, das den Namen Bull Run trägt und das dann tatsächlich eben dazu genutzt werden soll, um halt eben Verschlüsselung zu knacken, zum einen, zum anderen natürlich, um Verschlüsselung zu umgehen, indem man einfach vorher rangeht an die Daten, bevor sie verschlüsselt werden. Und das ist halt eben möglich, indem man beispielsweise auf dem Zielcomputer irgendwelche Trojaner oder sowas installiert oder einen Keylogger oder irgendwas installiert, um dann halt mitzulesen, bevor halt eine E-Mail verschlüsselt wird und so weiter und so fort, um halt an verschiedene Daten zu kommen. Dass HTTPS nicht immer komplett alles sicher ist, ist uns klar. Und es ist auch irgendwie für mich, glaube ich, nichts Neues. Und das jetzt natürlich das auch... Es kam auch diese Woche raus, dass Tor nicht mehr anonym ist oder anonym genug ist, ist auch nichts Neues, weil halt eben auch der Tormacher selber gesagt hat, er ging immer davon aus, anonym ist Tor nur, falls irgendwie einer oder eine Firma oder ein Geheimdienst nicht das komplette Internet überwacht. Aber das ist jetzt in dem Fall leider der Fall, dass halt eben NSA, GCHQ und weitere eben komplett das Internet irgendwie überwachen. Und dann ist halt natürlich Tor auch nicht mehr anonym. Und das ist halt eben dann auch eines der Probleme und dann macht es auch keinen Sinn mehr, dann irgendwie Verschlüsselung vernünftig dann die Verschlüsselung irgendwie auszubauen hier und da, wenn halt eben die NSA vorher Daten abgreift. Das ist also das große Problem dabei, deshalb würde ich nicht sagen, dass das irgendwie was komplett Neues ist, aber die Leute sind halt jetzt aufgewacht und man hat auch teilweise natürlich... ist man nicht nur gefahren, dass man irgendwelche Trojaner eingeschleust hat in den Rechner oder dass man irgendwie Workarounds gemacht hat, sondern dann ist teilweise NSA reingegangen und hat gesagt, wir wollen die Verschlüsselungsstandards niedrig halten, extra niedrig halten, damit halt unsere Supercomputer, die wir irgendwo verbunden haben, einfacher haben, diese Verschlüsselung zu knacken. Das ist also auch eine Taktik, die halt eben von der NSA gefahren wird. Die wird so ein bisschen als unfair bezeichnet, die Taktik, aber ist klar, ist ein Geheimdienst. Natürlich gehört so ein Geheimdienst abgeschafft, weil sowas, also George Orwell 1984, habe ich bereits erwähnt, das war, das wäre ein Traum, in den George Orwell-Staat nochmal reinzukommen, weil wir sind jetzt schon mal 20, 30 Jahre weiter, was die Überwachung angeht, die komplette Überwachung. Das heißt, George Orwell, er war nicht nur richtig, sondern er war noch zu milde, was die Überwachung angeht, weil wir sind jetzt schon viel, viel weiter. Wir überwachen das komplette Internet, also das komplette Internet wird überwacht. Und selbst Verschlüsselungen werden geknackt. Das heißt, da fragt man sich eigentlich nur, warum werden eigentlich Terroristen, Kinderschänder und Pädophile eigentlich nicht schneller dingfest gemacht, wenn das komplette Internet irgendwie überwacht wird. Es hat wahrscheinlich anscheinend, bringt das nicht so viel große Vorteile, würde ich mal sagen, das komplette Internet zu überwachen. Das zeigt zumindest, dass so eine, hier in Deutschland zumindest, könnte man damit argumentieren, dass so eine Vorratsdatenspeicherung dann wenig bringt. Selbst wenn man viele Daten hat, nutzt man, wenn man sie nicht richtig nutzt, dann bringt das auch nichts. Also gegen die totale Überwachung. Ja, also das Prison der Woche, da fällt mir auch nicht mehr viel ein, was ich das sagen soll. Also das ist eigentlich Captain Obvious schlägt da wieder zu, dass die NSA halt auch Verschlüsselung knackt. Das haben wir eigentlich, das ist wirklich also bekannt, glaube ich. Kommen wir zum Spiel der Woche. Spiel der Woche, ein Spiel, das momentan nur für Windows rausgekommen ist, nämlich Metro Last Light. Das soll allerdings nach Ankündigung der Entwickler auch für Linux und für OS 10 bald rauskommen. 4A Games oder 4A Games haben das nun angekündigt. Und ja, Metro Last Light spielt ja in so einer postapokalyptischen, sowjetähnlichen Stadt, wo man dann halt eben die Möglichkeit hat, rumzuballern. Das sind also First-Person-Shooter, FPS, wo man dann halt irgendwie rumballern kann und dann sich durch die Story ballern muss. Ja, ich finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel und dass das jetzt so als First-Class-Title dann auch so kurz nachdem es halt auch eben für Windows rausgekommen ist, dann auch für OS 10 und für Linux rauskommen wird, sicherlich eine tolle, tolle Sache. Es steht noch nicht ganz fest, wann es rauskommen wird, allerdings soll eben die Mac-Version über den App Store und über Steam erhältlich sein und bei der Linux-Variante soll das Ganze nur über Steam verfügbar sein. Stehen und bin mal gespannt, wann das Ganze rauskommt, wann wir eben damit rechnen können, dass das Spiel auch für Linux dann da ist. Ich werde es mal auf jeden Fall holen, glaube ich, weil es macht durchaus richtig Spaß. Das sehe ich mal hier in den ersten Trailern und so weiter und so fort. Also es ist eine durchaus interessante Story und es könnte sicherlich ein sehr, sehr interessantes Spiel sein. Also für die Leute, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, sich das vielleicht für einen Windows-PC oder sowas zu holen. Wartet mal ein bisschen ab, dann kriegt ihr dann auch, oder ihr könnt es jetzt auch für den Windows-PC und das Steam holen, denn dann kriegt ihr, glaube ich, sogar kostenlos die Linux-Variante und die Mac-Variante. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das funktioniert so. Ansonsten wartet halt ein bisschen ab, dann könnt ihr das auch unter Linux und Mac dann genießen, dieses Spiel Metro Last Light, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ja, das war's auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich glaube, der Mega-Deal Microsoft und Nokia. Es gibt so eine kleine Kampagne jetzt. Thank you Nokia, glaube ich, heißt sie. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, glaube ich, unter Google Plus hat das Ganze gestartet, wird aber mittlerweile auch unter Twitter und bei Diaspora habe ich es auch schon mal gesehen, gestartet. Da wird halt einfach mal kurz Nokia gedankt für eben die Smartphones, weil ich glaube, jeder in seinem Leben hatte mal ein Handy von Nokia. Also wird Nokia gedankt für die Handys und da wird dann mal das Handy fotografiert und einige bemühen sich sogar, dieses Handy dann mal wieder für eine Woche zu nutzen. Ich habe das jetzt mit meinem N900 gemacht. Das lag hier immer rum, lief auch immer, war auch immer als Video-Disc-Recorder zuständig, weil er 32 GB eingebaut hat als internen Speicher. Und jetzt habe ich wieder meine SIM-Karte reingesteckt. Nachdem ich mein kleines Experiment mit dem ZTE Open für beendet erklärt habe, habe ich mir eine SIM-Karte einfach mal in das Nokia N900 reingesteckt. Hat den gleichen Arbeitsspeicher übrigens, einen viel langsameren Prozessor. Aber das muss ich mal mit einem kleinen Augenzwinkern auch sagen, bevor ich hier allzu viel verrate von der Radio Tux-Sendung. Es ist schneller. Das Nokia N900 ist immer noch das allerbeste Smartphone, was ich jemals benutzt habe. So, genug dazu. Das war's für diese TechView Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. So, ich schaue mal, was es noch gerade für aktuelle News gibt, die ich reinpacken könnte in die hier im Ende, im Outtake quasi. Gibt es irgendwas Interessantes über die IFA noch? Nö. Also sieht nicht so aus. dass da irgendwie was Interessantes noch jetzt an diesem Freitag auftaucht. Die Musikpiraten klagen gegen die GEMA-Vermutung. Okay, das ist gut. Die GEMA-Vermutung ist vielleicht den einen oder anderen bekannt, weil das ist halt die Vermutung, dass die GEMA sagen kann, dass ein Musikstück, was irgendjemand abgespielt hat, wahrscheinlich unter uns, unserer GEMA steht. Also, dass wir den Künstler bei uns irgendwie haben und man muss irgendwie das Gegenteil beweisen. Falls man die Musik abgespielt hat vor 3 Wochen oder sowas, dann hat man natürlich fast keine Chance. Oder falls die jeweiligen Creative Commons Musikspieler dann eventuell auch anonym sind, dann habt ihr gar keine Chance und müsst dann irgendwie der GEMA einen Obolus zahlen. Das also das. LG hat ein neues 8-Zoll-Tablet veröffentlicht. Das ist ja, kann man jetzt auch auf der IFA sehen. Vielleicht interessant, nicht mit WebOS, sondern mit Android ausgestattet. Obwohl sie halt eben WebOS oder Teile davon gekauft haben. Wahrscheinlich wollen sie es tatsächlich nur für Fernseher einsetzen. Schade eigentlich. Weil so ein WebOS oder Open WebOS für so ein Tablet, das hätte ich mir mal wieder gewünscht. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ansonsten soll Apple angeblich iPhones mit 6 Zoll testen. Also sogenannte Phablets. Ich habe ja schon persönlich gesagt, was ich davon halte, wenn man so ein Phablet ans Ohr hält. Das sieht einfach lächerlich aus. Na gut, man hat es wahrscheinlich auch über die ersten Smartphones oder so gesagt. Oder ja, überhaupt Handys gesagt, dass das lächerlich aussieht. Aber jetzt halten wir ja bald demnächst vielleicht auch Uhren ans Ohr, um zu telefonieren. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, das war's für dieses Outtake und mehr gibt's da nicht.